Aufs Ohr, der Podcast der FF mit Verena Plieger.
Liebe FF-Hörerinnen und FF-Hörer, schön, dass Sie mit dabei sind bei Folge 52 unseres Podcasts. Ich muss gestehen, ich war als Kind nie ein Pferdenarr und entsprechend habe ich weder große Pferdekenntnisse, noch habe ich eine ausgeprägte Leidenschaft für Pferde. Als im Februar aber bekannt wurde, dass der Südtiroler Haflinger UNESCO-Weltkulturerbe werden soll, da wurde ich hellhörig und da wurde ich auch neugierig. Ich wollte also wissen, was unseren Haflinger ausmacht und wer seine Züchter sind und ob sich das Geschäft mit den schönen Tieren auch rechne. Ich habe mich die vergangenen Wochen also in eine Recherche gestürzt und fand mich in einer mir bisher völlig fremden Welt wieder. Ich habe in dieser Zeit echt so interessante Menschen kennengelernt, Züchter, Männer wie Frauen, die für ihre Tiere leben, die für sie brennen. Die von ihnen schwärmen wie von einer Miss, von ihrer Statur, ihren blonden Mähnen, ihrem schön geformten Kopf, ihren grazilen Bewegungen. Ja, und die jede freie Minute, wirklich jede freie Minute in ihre Pferde investieren. Katja Müller etwa, sie ist die einzige Hengsthalterin Südtirols, die erzählte mir, dass sie seit Jahren keinen einzigen freien Tag hatte. Sie ist entweder im Stall oder begleitet ihre Haflinger auf Turniere. Ja, Südtirols Züchter, die gelten als fleißig, aber auch als verbissen. Das zahlt sich aus, unsere Stuten und Hengste, die überzeugen schließlich immer öfter bei internationalen Schauen. Ja, und am Ende ist nun eine Titelgeschichte entstanden rund um das blonde Business, die heute in der FF erschienen ist. Und passend dazu haben wir Südtirols wohl bekanntesten Haflinger Botschafter hier zu uns ins FF Podcast Studio geladen, und zwar den Frontmann der Kastelruther Spatzen, Norbert Rehr. Seit über 30 Jahren ein leidenschaftlicher Haflingerzüchter. Herr Rehr, Sie haben vor nicht allzu langer Zeit den FF-Fragebogen ausgefüllt und Sie haben sich dort selbst als gutmütig, bescheiden und ehrgeizig bezeichnet. Dabei sind das doch eigentlich genau die Charaktereigenschaften, die einen Haflingerpferd auszeichnen. Sehen Sie hier also auch Verbindungen zu Ihrer Person?
Ja, ich glaube schon. Und vor allem die Ehrlichkeit. Ich sage halt, mein Ding ist halt, ehrlich wert am längsten. Ja, hast halt, wie du mir, so ich dir. Das ist auch bei den Viechern so, wenn man niemanden gut, das gibt es so, dann kriegt man das auch irgendwie zurück. Das ist grundsätzlich im Leben, glaube ich, so. Und natürlich steckt viel Arbeit dahinter, wie es bei allem ist, ohne Fleiß kein Preis. Und es ist eben so, wenn man etwas gern tut, dann nimmt man auch sehr viel Stress in Kauf. Und oft denkt man sich schon, ma, es ist schon, ja, die ist schon ein bisschen jetzt in letzter Zeit ziemlich reduziert. Und früher schon einen Mitarbeiter auch gehabt, aber jetzt machen es doch mein Sohn und ihr und also die Frau und der Alexandra und helfen alle mit ein bisschen. Und jetzt werden wir halt nicht unterwegs sein, aber nicht daheim eben jede Menge zitieren.
Sie sind einer der berühmtesten Botschafter des heimischen Haflingers. Waren Sie denn heute Morgen schon bei Ihren Pferden?
Ja, auf jeden Fall. Das ist schon mal der tägliche Ding, wenn ich daheim bin, in der Früh zu viertern, die Rost zu machen. Und jetzt überhaupt ist die Zeit, wo man schon gespannt ist, ob in der Früh vielleicht einer gefüllt hat, ob einer abgefüllt hat. Man wartet jetzt schon ziemlich gespannt auf der Nachzucht. Und ja, das ist eigentlich alles eine Arbeit, die das richtig nebenbei entspannt.
Wie viele Haflinger halten Sie denn mittlerweile auf dem Fuschkopf? Also auf
ja,
dem Fuschkopf
mittlerweile, in Oswald? Mittlerweile sind es jetzt so 15 Stück. Es kommen, wenn alles gut geht, kommen 8 Fohlen dazu.
Und von halt diesen 15 Stück, wie viele sind Stuten, wie viele Hengste?
Ja,
Sie haben
Hengst,
ja auch Deckhengste.
Ja, habe ich früher gehabt, aber jetzt nicht mehr. Wenn man selber einen Hengst hat, Deckhengst und so, das ist, es ist schön, es ist interessant, aber es ist, bringt ein bisschen ziemlich Unruhe ein, kann man fremde Stuten zu decken, man muss halt da sein. Und an das habe ich eigentlich zurzeit keinen mehr. Und Stuten normalerweise neine, und das andere sind die Jungen, die sind dann im Laufstall. Und ja, ich habe schon einmal über 30 gehabt und angefangen hat das, wenn ich denke, so vor ungefähr
im Jahr 1990,
genau,
auf der Seisalm, als
ja,
Sie drei Stutenfohlen entdeckt,
genau,
haben und sich, wie ich gelesen habe oder immer wieder auch in Interviews gehört haben, sich am Ende nicht für eine entscheiden konnten,
ja,
und dann alle drei genommen haben.
Genau, ja. Das ist eigentlich die Entscheidung, erst leider nicht gewusst, war voran, eigentlich Leigewelt anzukaufen, aber dann habe ich halt von einem guten Freund eben, von Erhard damals, dann habe ich halt alle drei genommen und gekauft habe ich im Sommer daheim, habe ich es erst im Herbst gesagt, weil man eigentlich halt so wie ruhig zu halten, obwohl wir im Frühjahr auf dem Hof auch schon Haflinge gehabt, aber eben dann war dann die Zeit, wo sie die Maschinen verdrängt haben Und für mich war schon allem, meine da allem schon nebenher zu der Jungvieh und zu der Kie und zu den ganzen Sachen, war für mich schon allem, die Pferde waren meine Passion schon allem. Egal welche Rasse, und die mich halt auf die Haflinger spezialisiert.
Was macht denn den Südtiroler, den Original Südtiroler Haflinger aus? Sie sehen ja auf den verschiedenen Schauen, wo sie immer wieder mit ihren Pferden präsent sind, auch die Konkurrenz, zum Beispiel aus Nordtirol, aus dem Rest Italien, aus Deutschland, aus Rest Österreich.
Für mich persönlich etwas vom Wichtigsten ist mal der Charakter. Da muss im Kopf klar sein, weil der Haflinger wird ja dargestellt oder angeboten, hauptsächlich als Familienpferd, und das muss sehr umgänglich sein. Und dann der Kopf, schöner Ausdruck. Denn wenn man da irgendwo hingeht und mal der erste Blick, der erste Eindruck ist halt der beste, der bleibende. Ja. Natürlich die weiße Mähne, schön, das ist mal vor allem an der schönen Grundfarbe. Und der ganze Rahmen und das Fundament, die Beinstellung, alles, das muss alles so wie zusammenpassen. Ja, der Widerrist und alles, er muss auch geeignet sein, auch vor allem fürs Reiten oder auch bei uns beim Fahren ist nicht so extrem, wie es in Deutschland ist, weil auch die Gegend vielleicht nicht so passend dafür ist, sondern mit Kutsche fahren, obwohl, wenn ich denke, in letzter Zeit, Gott sei Dank, auf der Alm oben, da sind hauptsächlich Haflinger, die was beim Schlitten fahren, Kutsche fahren. Und mittlerweile ist der Haflinger ein bisschen größer gezüchtet geworden, und man muss jetzt schon irgendwie aufpassen, dass es ein bisschen eine Obergrenze gibt, dass es nicht zu groß wird. Das muss auch für alles zusammenpassen.
Ja, das ist der springende Punkt, und das ist sehr interessant. Also die Rasse hat sich ja gerade in diesen letzten 20 bis 30 Jahren stark verändert. Die Tiere wurden eben größer, wie Sie es angesprochen haben, bis zu 1,54 Meter. Vor 20 Jahren lag die Widerristhöhe noch bei 1,41 Meter. Also er ist
Oder
noch niedriger. Ja. Also mindestens 13, 14 Zentimeter ist er in diesen 20 Jahren gewachsen oder ist er größer geworden. Stellen Sie das auch bei Ihren eigenen Haflingern fest?
Ich kann mich erinnern, früher, wenn man bei den ersten, es waren noch ein bisschen die älteren Typen von Haflingern, weil man da oft durch die Gegend geritten ist und hat es geheißen, ach, diese kleinen Pferde und na, die armen Viecher, obwohl die alten Typen eher vielleicht widerstandsfähiger, zäher sein, und das hat leider oft so gewirkt, das ist ein viel notwendiger gewesen, und mit der Größe muss man aufpassen, sind sie vielleicht ein bisschen, sieht das auch bei den Leuten oft so, oder die kleinen Leute sind noch viel flinker und viel wendiger als wir die Gräser, und sind noch ein bisschen ungestaltiger, und so ist es auch bei den Rossen so. Und
also Sie sehen das schon auch kritisch, dass der Haflinger jetzt so groß geworden ist, oder beziehungsweise Sie meinen, dass er nicht noch größer werden darf, vor allem auch, da es sich ja, Sie haben es angesprochen, um eine Ponyrasse handelt.
Ja, genau, es ist speziell bei den internationalen Wettbewerben, da wird oft eingestuft in die Ponys, die sollen allein bestimmte Gräser haben, wo ich einen großen Wert drauf lege und wo drauf geschaut werden muss, dass durch die Größe auch das ganze Typische nicht verloren geht.
Das heißt, der Kopf muss ja auch mitentwickelt werden.
Der Kopf
ist
eben...
Wenn das Pferd größer wird, muss ja auch der Kopf größer werden. Und da,
ja, genau, es ist gefährlich.
Da gibt es ein Dilemma,
ja,
oder?
Ja, da hat es früher vor allem auch bald das angefangen mit der Größe, da ist ja viel die Schönheit vom Kopf verloren gegangen, und aber mittlerweile hat man das ziemlich wie im Griff, obwohl man muss allem wieder schauen. Es wäre zu einfach, wenn man da kann genau sagen, so genau der Hengst vererbt das und das eine. Es wird immer noch über Zucht oder viel mehr für die Hengste geredet, aber ich glaube 80% macht schon die Sturten aus. Und vor allem ist wichtig, eine gute Linie zu haben, einen guten Stammbaum und vor allem auch bestimmte Linien, dass die nicht verloren gehen. Ja, wenn die Veranlagung passt, und dann geht's gut.
Jeder Haflinger Züchter versucht ja natürlich, seine Pferde etwas besser zu machen. Welche Rolle spielt denn hier die Genetik in der modernen Zucht? Und wie wichtig sind Stammbaum, wie wichtig sind Abstammung? Und worauf schauen Sie, wenn Sie für Ihre Stute einen Deckhengst aussuchen?
Ja, da schaut man natürlich mal auf die Abstammung, auf die früheren, was alles dahinter ist und welche Bewertungen die mir da haben und aus welcher Linie er ist und alles. Und da gibt es ja die Leistungsprüfungen und die sind sicher sehr aufwendig, aber die Sturten, die was man machen muss auch und wie sie da abschneiden und wie das alles ist. Und
aber wie suchen Sie einen Deckhengst aus?
Ja, natürlich muss er selber gefallen. Am besten ist, wenn man direkt hinfährt, sich den mal umzuschauen. Schaut, welche Bewegungen hat er. Bewegung ist ganz was Wichtiges auch. Das Leichte und Elegante, die Korrektheit für die Beinstellungen und alles, das sind Sachen, die man sich wenn es nicht passt, dass die leider sich eben weiter verirren. Ja, wir waren eben gefällt, vor allem von Kopf her und alles. Und danach, natürlich, wenn es ein älterer Hengst ist, schaut man, wie da die Nachzucht schon ist, wie er verirrt, weil oft kann der bestbewertete Hengst irgendwie oder auch Stur, die eben wirklich super bewertet sein, alles passt, die kennen oft leider Gottes kann es oft sein, dass sie nicht gut verirren und nachher ist eben wieder alles wieder.
Und dann schauen sie sich also die Nachzucht
ja,
an, also bereits
Fall,
auf
ja.
die Welt gekommene Fohlen.
Ja, auf jeden Fall, das ist schon mal ganz wichtig auch, aber wie gesagt, nicht jeder Hengst passt auf jeder Stute.
Und wie funktioniert das, Herr Rier? Also Sie bringen dann Ihre Stute auf dieses Gestüt, wo da der Hengst steht, und behalten Sie dort für 2 Wochen oder lassen Sie dort für 2 Wochen?
Man kann das heutzutage. Es wird auch viel im Hygienischen und dann arbeitsmäßig auch nicht so aufwendig. Ist mit künstlicher Befruchtung wird
machen
auch viel
Sie das
gemacht.
Auch? Verwenden
ich
Sie
habe es eigentlich selber noch nicht gemacht. Ich habe Hengste schon in Udine schon unten gehabt, wo eine große Besammlungsstation ist, wo Samen abgenommen wird. Da habe ich damals in Hengst in Amsterdam oder in Bellerex auch gehabt, so super Hengste da, wo Samen noch eingefroren wird da. Aber ansonsten bringt man sie halt hin, wenn man sieht, dass sie rossig ist und dass alles passt. Man muss auch, wenn sie ja davor, kann oft sein, dass eines Fohlen verloren hat und so, dann muss man schauen, dass sie vom Tier aus her, dass sie, man sagt, da gespielt wird oder halt, dass die Tupferprobe gemacht wird, dass alles passt, dass keine Bakterien sein. Und man kann sie ja irgendwie umspritzen auch, dass sie genau den Eisprung im Moment hat. Dann braucht man noch einmal hinfahren zum Hengst, das wäre das Kometigste. Und normal wird sie jeden zweiten Tag gedeckt, wenn man sie hinbringt, wenn es dreimal passt. Na, mir ist es sowieso am besten, wenn es oft zu lang dauert, dann ist irgendetwas nicht in Ordnung. Man hat womöglich züchten oder sowas.
Wann sehen Sie, ob sie denn nun trächtig ist?
Ja,
holen
wenn
Sie dann den Tierarzt
ja,
und machen einen Ultraschall?
Zum Großteil, normal fährt man hin zum Hengst, wenn sie richtig sich wehrt und dann weiß man, jetzt ist fertig, ist in Ordnung. Aber ansonsten, wenn man ganz sicher will sein, dann tut man noch, weil das letzte Mal die Deckung stattgefunden hat, dass man noch 18, 19 Tage oder so ungefähr ein Tierarzt holt mit Ultraschall und dann kann er nachschauen, ob das passt, ob es in Ordnung ist. Natürlich kann es dann im Sommer über auf der Alm oder auch später, dass es mal verloren geht, das sind so Sachen, die was die Natur, man darf da nicht so viel gegen die Natur arbeiten, weil am besten, wenn es Probleme oft gibt, ich habe es auch schon mal gehabt, wenn ich stört auf den Hengst gelassen, auf der Wiese oder im Freien, Nachher funktioniert es halt und klappt es, weil in der Natur, man soll nicht so viel gegen die Natur arbeiten. Aber es ist auch so, wir sind auch schon auf der Alm, sonst dann ja auf der Alm haben die oft auch Junghengste so, die man separat hat oder irgendwie, und dann hängst du man dann nicht auch zu den Sturten. Aber man könnte, das habe ich eben auch schon mal probiert, wo die Sturten mit den Fohlen auf der Wiese waren, war ein Hengst dabei. Wenn alle trächtig sind, dann ist überhaupt kein Thema, der Hengst ist der Chef, der Bewacher, der Chef ist meistens ein Sturte. Und er ist da, das war richtig schön umzuschauen, der Hengst war da, er hat sich präsentiert und aber halt gemäßt auflegen, wenn die Sturten kommen sein, aber halt.
Aber das ist ja ganz interessant, ich habe nämlich jetzt im Zuge der Recherche auch immer wieder gehört, bei einem guten Hengst kommt es vor allem auf den Charakter an, auf das gute Benehmen.
Das grundsätzlich, das ist mal das Um und Auf, sicher, es gibt Sture und
oder auch Hengste, die ständig, Hengste, also das ganze Jahr über hengstig sind.
Ja, das auch. Oder auch sonst von Charakter her richtig miserabel sein. Das heißt beim Reiten, beim Fahren. Und das ist auch etwas, die Linie sollte man eigentlich schauen, auszumerzen irgendwie, weil das verirrt sich eben leider auch weiter. Seien oft einmal manche solche, seien oft wirklich im Sport gut vielleicht, wenn es ein guter Reiter oben ist oder etwas, wenn der voll in Einsatz. Aber sonst wie gesagt, der Haflinger wird dargestellt und lässt sich auch am meisten anbieten. Man schaut gerade zu verkaufen.
Herr Rier, sprechen wir über die Preise für Haflinger Pferde. Für den Südtiroler Haflinger sind die vergangenen Jahre stark nach oben gegangen. Wir sprechen heute von Preisen für eine Zuchtstute zwischen 12.000 und 15.000 Euro. Bekommen
ja.
Sie für Ihre Haflinger mehr Geld als noch vor ein paar Jahren?
Ja, teils. Herr, jetzt solche Preise, da bin ich eigentlich halt noch zu billig. Nein, für mich ist halt wichtig, wenn ich eins verkaufe, dass die Leute zufrieden sind, dass sie Freude haben. Aber die Preise ist unterschiedlich. Von einer guten, wirklich guten Zuchtstute und vor allem ein gelerntes Ross, sind schon angenehme Preise. Also wie auch, ich das allen wieder bei einem eingerittenen Wallach, das ist so mal der, was sich ein Hengst, der was sich für die Zucht nicht so eignet, aber dann halt, der wird halt dann kastriert und danach, wenn man die Gelegenheit hat oder früher auch mit meinem Mitarbeiter oder sonst, wenn es seitlich auch der Alexander macht, ist es ja auch super, dass der eingeritten ist, aber den verkauft man auch gut und da ist schon, ich denke, von so einem Wallach mit 3 Jahren, wenn der eingeritten ist, fangst du ab 5.000-6.000 an. Oder auch bei die Fohlen, wenn es gute Fohlen sein, am meisten sogar verdient man im Herbst, weil sie abgesetzt sein, für die Sturten weg, hat man am wenigsten Spesen gehabt bis dahin.
Das heißt, für ein gutes Fohlen, wie viel bekommen Sie?
Ja, das fängt um für 1.500, 2.000 Euro und die Stutfohlen haben meistens teurer und oft Hengstfohlen, die wirklich auch sich, wo man das Gefühl hat, die können sich für die Zucht eignen oder so, das eine wird teurer. Es sind auch schon oft wieder, es ist viel teures Hobby, ja, die Pferde zu halten.
Genau, ich wollte gerade
ja
darauf zu sprechen kommen, aber zuerst möchte ich noch ganz kurz über die Absatzmärkte sprechen, die Hauptabsatzmärkte. Wohin haben Sie bisher Ihre Haflinger Pferde verkauft?
Ja, ich sind eigentlich zu 90% sicher auch durch meine
durch Ihre
Dinge,
Arbeit?
Ja, durch die Musik und alles, hauptsächlich in Deutschland verkauft, viele Fans. Und das sind so hauptsächlich, wo die Nachfrage ist, nicht? Man, ja, schon weit, ich habe schon sogar mal einen Hengst nach Südkorea verkauft, über einen Verband da und Deutschland und so. Ich meine, der Hafling ist ja mittlerweile wirklich auf der ganzen Welt verbreitet.
Und wie funktioniert das mit dem Transport?
Viel an ist es selber hingebracht. Wenn ich welche verkauft habe, oft auch bei Fans.
Also interessant, also zu Ihren Fans.
Ja,
also
genau.
Das
muss ja und.
Ein ganz besonderes Erlebnis
ja,
gewesen sein für Ihre Fans.
Genau, seine halt jetzt 100%ige Fans, aber werden es durch das auch noch, aber vor allem dir, Freunde und dann schaut man auch, wenn man unterwegs ist, im Jahr über, wenn in der Nähe ist, schaut man auch alleweil hin und dann schaut, wie es in dir geht und ob alles passt.
Aber wie sehr schmerzt Ihnen eigentlich das Herz, wenn Sie ein Haflinger Pferd, das so lange Zeit bei Ihnen war, dass Sie mit aufgezogen haben, sobald Sie es verkaufen?
Ja, das tut schon, da hängt man schon dran und vor allem am wenigsten eigentlich tut es schon weh, wenn man die Fohlen verkauft, die hat man nicht so lange daheim gehabt, aber so ältere Sturten, das ist schon, und die behalte ja eigentlich ziemlich, man sagt allem, die Fabriken sollte man nicht verkaufen, die Produkte. Und die Sturten sind ja in dem Fall, die was dann eben jetzt, ja, wenn es passt, erfohlen haben. Und ja, man lernt damit zu leben. Man ist da einfach, ja, das ist sicher nicht jetzt große Geschäft und alles. Aber wenn man eine gute Linie hat, eine gute Zucht, dann geht es noch schon, wenn es irgendwie aufgeht. Und man muss halt selber für sich etwas haben. Und wenn man daheim einen Platz hat und alles, sind ja nebenher noch Jungviehaufzucht. Früher haben wir ja Kühe gehabt, jetzt mit der durch eine Tätigkeit und alles ein bisschen umgestellt.
Würden Sie sagen, dass sich die Haflingerzucht für Sie finanziell rechnet?
Ja, wenn man viele hat, wenn man alles selber hat, dann geht es sicher gut. Es ist jetzt nicht, man sagt halt, wenn man einen Haufen Ross hat oder mehrere Ross hat, noch wenn man erst ein Gras vermögen hat, hat man danach ein Glanz. Es sind so oft mal die Sprüche, aber
also Sie
ja
könnten von der Zucht leben, abseits
ja,
der
Musikbusiness? Ja, irgendwie. Eigentlich irgendwie schon, weil wenn man nicht Pech hat, weil schwierig wird es dann, wenn man oft Pech hat, dass man viele Tierarzt braucht oder so, aber das ist bei allem so, nicht? Ich meine, wenn es passt, geht es gut und man muss halt schauen, dass man nicht so viel Spesen sich selber macht, aber irgendwie geht es schon gut.
Ja, wir haben Sie heute hier bei uns im Studio und ich möchte jetzt natürlich noch auf Ihre musikalische Karriere zu sprechen kommen. 15 Millionen verkaufte Tonträger, über 700 Lieder, 60 goldene Schallplatten, 13 Mal haben Sie den Echo gewonnen. Die Frage ist, was kommt denn jetzt noch alles?
Ja, jetzt wir sind ziemlich in zunehmendem Alter, jetzt sind es der älteste, der Album wird demnächst 70. Und ich bin auch schon 65, ich meine, es ist schön, wenn man in der langen Zeit zurückdenkt, es ist sicher nicht alles Gold, was glänzt. Silvester waren 45 Jahre, als ich bei den Spatzen bin. Bin nicht ganz von Anfang gewesen, die Spatzen hat es davor schon 2 Jahre gegeben, so. Und mir am Mai nicht gemeint, dass es so weit kommt, damit hat niemand gerechnet, deswegen ist allem schön, wenn etwas kommt, womit man nicht gerechnet hat und natürlich steckt viel Arbeit dahinter und man muss schon schauen, wir haben das Glück gehabt, damals 1990 haben wir den Grand Prix gewonnen oben, da haben halt seine Grenzen aufgegangen, nach den neuen Bundesländern, da war wirklich extrem, sind wir hauptsächlich viele in den Gegenden unterwegs und super Publikum und Ja, Lieder, wo man allem muss auch schauen. Wir haben allem großen Wert draufklicken auf die Texte. Natürlich singt man viel für die Landschaften.
Auch über die
für die Berge, für die Haflinger, für die Viecher grundsätzlich auch. Wir haben ein Lied umgetextet, so wie das heißt normal, eine Herre weißer Schaf und mir heißt es eine Herre stolzer Pferde. Und da war schöne Videos dazu gemacht mit dem Hintergrund. Und die lassen wir auch bei den Konzerten allem auch Hintergrund mitlaufen oder Bilder. Und,
aber ja, was kommt jetzt? Wie lange, ja,
jetzt.
Wird es die Kastelroter Spatzen in dieser Formation geben?
Das weiß ich nicht. Ich meine, solange wir gesund bleiben, dann werden wir sicher noch versuchen, eine Zeit lang zu spielen. Aber die Frage wird alleweil öfter gestellt. Ich und früher habe gesagt, ich kann mir vorstellen, mit 50 aufzuhören. Danach habe ich mir etwas anderes hinfallen lassen. Ich kann mir nicht vorstellen, auf der Bühne zu stehen, wenn es mir total keine Freude mehr machen. Da die Männer sind sicher oft Zeitmomente, wo man wirklich sich selber aufraffen muss und wo man nicht so gut drauf ist. Speziell, wenn man oft muss, wo man Auftritt hat, wo sonst andere Sachen waren mit Familie oder so Sachen, wo man bestimmte Dinge verzichten muss. Aber jetzt schauen wir halt noch, wir haben sicher wieder heuer geplant, eine neue CD und noch im Frühjahr jetzt das Soppenmeer, im Herbst noch das Spatzenfest. Das nächste Jahr ist es meist das 40. Spatzenfest. Das möchten wir versuchen, auf jeden Fall noch zu machen. Danach schauen wir. Ich mein,
also könnte das so ein Ziel sein, dass Sie anpeilen? Also das 40. Jubiläum 2026?
Ja, ich meine, das 40. Spatzenfest noch auf jeden Fall versuchen wir das zu machen, wenn sich auch Vereine, es ist allerweil schwieriger, auch mit den Vereinen zu finden. Ansonsten hätten oft so Veranstalter schon gesagt, haben gefragt, ja, wer macht mal die Abschiedstournee und so, wenn, dann darf man wirklich, wenn, eine richtige Abschiedstournee machen und nicht mehr, wie man es viele andere auch sieht, nachher wieder Comeback, kommt wieder zurück, erst einmal zu geblähen, jetzt hören sie auch und danach fangen sie wieder an. Hell, ist ja so unglaubwürdig und als wenn, darf man schon gern schön ausschließen und alle miteinander war auch fein, wenn wir es alle herum. Ich meine, ich denke, wir haben heuer auch schon fix über 70 Termine und das, wenn man so denkt, ist das schon nicht so einfach, speziell das weite Fahren ist allem und wir fahren ja selber privat mit dem Auto, mit wechseln ins halt oben und fahren. Aber wenn man dann sieht, wie die Leute zufrieden sind, wie es ihnen gefällt, das motiviert und ihnen das Glück, zwei Hobbys im Beruf zu haben, das ist Landwirt und Musiker. Und wenn die Leute oft noch erfahren zukommen, danach sagen, ja, durch ihre Musik habe ich wieder Sinn im Leben gefunden. Und wenn man viele Leute Freude machen kann und vor allem auch bei den Konzerten, speziell in der heutigen Zeit, wo man leider so negative Sachen hört und sieht und alles, wie die Leute noch frustriert sind, ist einfach wichtig, dass man kein Ausschalten, sich in der Fantasie wie eine heile Welt herbeisehen, dann ist schon mal ganz gut und darf einmal richtig relaxen. Und das war damals bei einer, so einer Verleihung von einer Auszeichnung, hat der Professor Bankhofer, hat so Laudatio gehalten, hat er gesagt, die Musik der Spatzen, diese CDs sollten eigentlich in den Apotheken erhältlich sein, weil die Musik der Spatzen ist Balsam für die Seele. Ich meine, das ist, sagt wahnsinnig viel aus und wir haben viele Sachen durchgemacht und da haben wir uns wirklich haben sie dann etwas gebracht, wo wir nie damit gerechnet haben und sind dafür auch viel kritisiert geworden, oft auch natürlich, in aller Fall nie, das kann man auch nicht verlangen, aber das heißt allem, wenn darüber geredet wird, lädt man und natürlich haben wir auch für das ganze Land allem wieder, und das freut uns auch, dass wir wahnsinnig viel Werbung gemacht haben und da steht so ein älterer Mensch, hat auch einen getroffen, mal in Bozen, hat gesagt, ma, du gut und mach das gut und perfekt und alles, aber eigentlich hat er gesagt, jetzt möchte ich das noch auch hören, weil jetzt ist es einfach zu viel Gäste, hat er gesagt, die Werbung braucht es nicht mehr. Dann habe ich mir gedacht, ja, eigentlich, aber ne Mann, wenn man durch die Gegend geht, wenn man die Gegend oben ins Signer ist, kein Wunder, dass die Leute gerne da herkommen, nicht, wenn alles passt, aber.
Wunderschön. Wie anstrengend ist es für Sie als Privatperson, wenn Ihre Fans immer wieder auf Ihren Hof kommen?
Ja, oftmals schon, weil bei mir daheim geht es oft zu wie in einem Wallfahrtsort, nicht, ich meine, aber ich bin grundsätzlich nicht ungern beleidigt und dann kommen sie und
aber wenn man mitten möchten, in der Arbeit steckt?
Ja, heim sagt man auch schon, ich muss entschuldigen, ich habe jetzt Stress, aber die wollen ja die meisten ein Foto und ein Autogramm kurz. Es dauert ja alles nicht lang, logisch, gehen die einen, kommen die nächsten. Das gehört einfach dazu, das, und das ist auch ganz wichtig. Die Fans braucht man einfach in den Showgeschäften, wie die die Luft zum Atmen. Und nachher, logisch, kommen sie dann die Pferde sehen. Und wenn einer sagt, er wäre interessiert, etwas zu kaufen, logisch, dann nimmt man sich noch mehr Zeit. Aber ich versuche schon wirklich grundsätzlich mehr Zeit für die Leute auch zu nehmen. Ich muss da nicht etwas vorspielen. Und dann glaube ich, ist für einen selber auch nicht so schwierig. Natürlich, die Frau braucht es auch dahinter. Wir haben hinter jedem starken Mann steht eine starke Frau. Und ich bin allem dankbar, dass der allem da voll dahinter gestanden ist. Die Kinder war es sicher nicht allem so einfach.
Alexander, Ihr Sohn tritt in gleich zweierlei Hinsicht in Ihre Fußstapfen. Einmal als Haflingerzüchter, er ist ja auch Vorsitzender der Zuchtkommission. Und er hatte auch schon seinen Auftritt bei den Kastelruther Spasser, als Sie
wieder, ja, er
Ihre Herz-OB hatten.
Er ist auch jetzt allen wieder unterwegs, allein unterwegs, in Deutschland auch viel allen wieder unterwegs und natürlich, wenn ich damals die Herz-Pick hatte, dann hat er mich vertreten. Eigentlich ist es recht gut gegangen, da waren wir da, die Termine waren fix eben für die Weihnachtstournee und alles und das hat er eigentlich recht gut gemacht, weil bei uns ist es sicherlich nicht so einfach. Bei uns, wir haben einen großen Wert darauf gelegt, dass bei uns alles live gesungen, live gespielt wird. Aber er hat das wirklich gut gemacht und so, wenn er die Trachtung gehabt hat, dann hat er gleich mal ziemlich. Und dann ist das nicht einmal so. Und die Leute haben das auch super akzeptiert. Ich habe ihm gesagt, ich will da nicht, dass ich da voll dahinter bin. Ich habe gesagt, ich kann ihm ein paar Rotschläge geben. Versuch, das, was er macht, dass das von Herzen kommt. Das ist in alles so, sei es bei der Musik, bei der Arbeit, überall, dass das ehrlich rüberkommt und tut er nicht so viel erwarten und normal bleiben, auf dem Boden bleiben.
Herr Rier, ich danke Ihnen vielmals für das Gespräch.
Dankeschön.
Wünsche Ihnen sowohl für die Haflingerzucht als auch für die anstehenden Konzerttermine mit den Kastelruther Spatzen alles, alles Gute.
Dankeschön, danke und ja, und in alle viel Freude auch mit den Pferden oder vor allem auch mit den Haflingern. Danke.
Das also war Norbert Rier, der Frontmann der Kastelruther Spatzen. Wie gehört, seit über 30 Jahren ein leidenschaftlicher Haflingerzüchter. Und wenn Sie mehr über dieses blonde Business wissen wollen, dann lesen Sie heute die FF mit der Titelgeschichte rund ums Haflingerpferd. Und dort verraten wir Ihnen auch, wie man mit dem Pferd gute Geschäfte macht. Was lesen Sie noch in der aktuellen FF? Am 4. Mai sind ja Gemeinderatswahlen und wir beleuchten in diesem Heft gleich drei Gemeinden. Alexandra Aschbacher schreibt über die Bürgermeisterin von Montan, also über Monika Delvey-Hilber. Georg Mayer beleuchtet, was sich in der Landeshauptstadt tut und sieht sich die Bozner Bürgermeisterkandidatinnen und Kandidaten genauer an. Ja, und Alexander van Gerven, der hat sich die Verhältnisse in Innichen angesehen. Immer um Gemeindepolitik, wenn auch nicht um Wahlen, geht es im Artikel von Karl Hinterwaldner. Er berichtet über 13 Genossen, die in der Gardertaler Gemeinde Corvara günstig eine Tiefgarage gebaut haben. Den Bürgermeister freut's, Robert Rotonara spricht von gesunden Kosten. Das Problem nur, die gesetzlich vorgesehenen öffentlichen Parkplätze, die hat die Gemeinde ganz einfach zu bauen vergessen. Ob das sein darf, lesen Sie in der aktuellen FF. Und dann darf ich jetzt noch auf ein schönes Doppelporträt verweisen. André Wert hat Anna Queens und Kunigunde Weißenecker porträtiert. Die beiden Kreativen, die haben vor 15 Jahren Franz Lab gegründet. Eine Genossenschaft, die das Franz Magazine herausbringt, aber auch das dreisprachige Insider-Reisebuch Josef, die aber auch eine Textagentur betreiben und Events organisieren. Und die beiden wollen damit bis heute vor allem eines, Südtirol, verändern. Das war's für diese Woche. Den nächsten FF-Podcast, den gibt es in einer Woche wieder, wie immer am Donnerstag. Denn Donnerstag ist der FF-Tag. Machen Sie es gut!